Der Hiob sagt, irgendwo mit im Buch Hiob, wo die Läden hin und her gehen: Was ist der Mensch? Von einer Frau geboren. Sein Leben ist nur kurz, doch voller Unlast. Wie eine Blume blüht er und verwelkt, so wie ein Schatten ist er plötzlich fort. Vorher haben wir etwas anderes gehört, Psalm 8. Was ist der Mensch? Du hast ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Das ist jetzt die Hoffnung für alle, die wir heute gelesen haben, geheißen, du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Das Wort, das dort steht, ist Elohim, heisst eigentlich Gott, kann aber auch Engel heissen. Ist, je nach Übersetzung werdet ihr sehen, die einen Übersetzungen sind so mutig, dass sie herschreiben, der Mensch ist wenig geringer als Gott. Und andere finden das zu anmassend und schreiben, wenig geringer als Engel. So oder so eine riesengroße Würde. Was ist der Mensch? Wenig geringer als Gott, sage ich jetzt mal, krönt mit Ehre und Herrlichkeit. Oder eben doch nur so vergänglich wie eine Blume, die jetzt beim heutigen Wetter schnell verdorrt und verwelkt. Jesus greift das Thema auf. Jesus sagt, macht euch keine Sorgen, weil schaut die Blumen an, die hat Gott so herrlich gemacht, die blüht heute, morgen ist sie verdorrt und doch hat Gott sie so herrlich gemacht. Wie viel mehr seid ihr, der Mensch, wert als die Blumen? Was gilt jetzt also? Was ist der Mensch? Sogar innerhalb der Bibel sehen wir sehr unterschiedliche Perspektiven auf das Menschsein. Die Frage, die zu der heutigen Predigt geführt hat, die war noch ein bisschen konkreter als nur, was ist der Mensch, sondern die Frage, die an mich hergelegt wurde, war, was ist jetzt eigentlich das mit Leib, Seele und Geist? Da gibt es die drei Begriffe, die gebraucht werden, um den Menschen zu beschreiben, aber was bedeuten die? Was bedeuten die aus biblischer Sicht? Wie müssen wir die einordnen? Ich habe das, wie gesagt, zum Anlass genommen, jetzt für die Predigten, jetzt heute, die Barbara in 14 Tagen und ich werde Mitte von der Sommerferie auch nochmal über das Menschsein predigen. Heute eben Leib, Seele und Geist. Das ist grundsätzlich ein Denkmuster, das bekannt ist von den alten Griechen her. So Denker wie der Platon und Aristoteles, die haben die Ausdrücke geprägt, um den Menschen beschreiben als Wesen von Leib, Seele und Geist. Und was sie dort formulieren in Bezug auf das Menschsein, ist unglaublich wertvoll für uns als Menschheit, dass eben die alten Griechen das so beim Namen genannt haben. Weil die Aufteilung in Leib, Seele und Geist macht deutlich, der Mensch ist sicher mal mehr als seine Körperfunktionen. Also auch dort, wenn der Körper nicht funktioniert oder nicht mehr gut funktioniert, heisst das noch nicht, dass man sein Menschsein verliert, weil der Mensch mehr ist als nur der Körper. Die alten Griechen waren unglaublich scharfe Denker und haben auch eine Sprache, die das fördert. Die griechische Sprache ist sehr beschreibend, kann sehr präzise formulieren. Aber wenn man etwas präzise formuliert, dann passiert das oft auf Kosten des anderen. Also man formuliert, was ist der Leib im Gegenüber zur Seele? Oder was ist die Seele im Gegenüber zum Geist? Was ist der Geist im Gegenüber zum Leib? Und so werden die drei, Leib, Seele und Geist, durch das Ausformulieren schnell aufgespalten. Da ist der Leib, da ist die Seele, da ist der Geist. Und man könnte meinen, es sind drei Sachen, die unabhängig voneinander in mir existieren. Das ist die Schwäche von diesem Konzept. Und auch was Seele und Geist angeht, der Leib ist ja noch einfach, sehen wir, können wir anlängen, ist irgendwie noch klar. Seele und Geist ist schwieriger. Es gibt sehr unterschiedliche Definitionen. Was ist jetzt was? Wie unterscheiden sie sich? Was macht was aus? Das stellen wir auch mal fest. Wir kommen dann nochmal auf die jetzt zurück. Die Aufteilung in Leib, Seele und Geist hat nämlich noch ein anderes Problem. Weil sie eben in Abgrenzung voneinander beschrieben müssen werden, um überhaupt zu sehen, was ist denn die Seele, wenn sie nicht mein Leib ist, gibt es ganz schnell die Gefahr, dass es wie eine Hierarchie zwischen diesen Sachen gibt. In der Regel läuft es darauf aus, dass die Seele oder der Geist als das Wahre, das Wichtige angeschaut werden und der Leib, der Körper, wird abgewertet dadurch. Der Körper wird ganz schnell so zur untergeordneten Hülle. gibt das Umgekehrte, gibt auch die Tendenzen, die sagen, nur körperliches Leben ist lebenswertes Leben, wo dann dazu führt, dort wo Menschen Beeinträchtigungen haben, dort wo Menschen körperlich nicht mehr leistungsfähig sind, dass man eigentlich das Leben, den Lebenswert abspricht. Aber egal auf welcher Seite, dass man runterfällt, bei dieser Leib-, Seele- und Geist-Geschichte, sobald man eigentlich eins hervorhebt, verliert man dabei wie das Ganze vom Mensch sein. Es kann nicht eins davon das Dominierende vom Mensch sein. Aber das ist halt sehr stark probiert worden. Ein Beispiel dazu, eben, ich habe gesagt, die normale Tendenz ist, dass man sagt, das Entscheidende ist die Seele. Jetzt sogar aus christlicher Sicht ganz oft gesagt worden, das Entscheidende ist die Seele oder das geistliche Leben. Und der Leib ist einfach die Hülle, die wir halt haben in diesen Lebensjahren. Aber der ist gar nicht so wichtig, der verfällt am Ende, die Seele kommt zu Gott und so Geschichten. 1907, oder verbindet jemand an dieser Stelle etwas mit der Zahl 21 Gramm? Sagt das jemandem etwas? Ja, genau. 1907 war das, da hat der Forscher Duncan MacDougall wollte die Seele so etwas greifbarer machen. Weil herausfinden, wie ist jetzt das mit der Seele. Und der hat Sterbende auf eine ganz sensible Waage gelegt, also das Bett, ihre liegen auf die Waage da, in dem Moment vom Sterben. In der Regel Tuberkulose-Patienten, weil die sind recht ruhig gestorben, haben nicht so rumgezabelt beim Sterben, das sind jetzt vielleicht ein bisschen pietätlos. Aber durch das hat es die Waage nicht beeinflusst. Und dann hat er wie schauen, was passiert im Moment vom Sterben. Und bei einigen Messungen ist er eben auf die Zahl von 21 Gramm gekommen und hat gesagt, im Moment, wo der Mensch stirbt, wird er 21 Gramm leichter, sprich 21 Gramm, das ist das Gewicht der Seele. Er hat ja auch probiert, die Seele zu fotografieren im Moment, wo sie den Körper verlässt und so weiter. Das war dann nicht so ein Erfolg gewesen. Mittlerweile sind die Tests so wieder leid, wo er dann weitergefahren hat. Hat es immer wie grössere Schwankungen gegeben in diesem Gewicht. Man kann das so erklären mit dem Gewicht von der Atemluft, beim letzten Ausschnaufen, Verdunstungen vom Körper und so weiter. Aber das zeigt so, das macht sichtbar so, da ist eine Seele, und da ist der Körper, der bleibt zurück, die Seele geht weiter, so die Auftrennung von Leib und Seele, vom Leben. Und auch wir Christen, ich habe schon gesagt, sind vor dem Fallstrick, dass wir Leib und Seele, dass wir das Leben aufteilen, nicht sicher. Oftmals wird das geistliche Leben als das eigentliche Leben angeschaut in christlichen Kreisen. Aber wenn wir das Leben so auseinanderreissen zwischen Leib, Seele und Geist, dann verlieren wir damit letztendlich an einer oder anderen Stelle die Menschenwürde. Und unsere Aufgabe als Christen ist es, menschenwürdiges Leben vorzuleben, unserer Gesellschaft vorzuleben. Eines der typischen Beispiele, dort wo wir den Leib, oder dort wo es jetzt am sichtbarsten ist in der heutigen Zeit, sage ich jetzt mal, ist gerade bei Fragen, die den Körper betreffen, dass wir als Christen sagen, Sexualität, das ist etwas rein Liebliches, das ist etwas Negatives, da schauen wir weg, schauen wir möglichst nicht her, werden möglichst nicht darüber reden. Das rein geistliche Leben ist wichtig und Sexualität ist irgendwie etwas Dreckiges, wo man nicht darüber redet, wo nicht darf sein. Entsprechend haben wir Christen keine Sprachfähigkeit für das liebliche Leben, gerade für das Thema Sexualität. Entsprechend besetzen andere Leute die Themen und entsprechend fliegen uns die Themen als Gesellschaft um die Ohren. Und das können wir nicht anderen vorwerfen, sondern müssen wir Christen auf uns nehmen, weil wir es ausklammert haben und sagen, ja nein, nur das Geistliche ist wichtig und damit ein Teil vom Menschsein wie auf der Strecke gelassen haben. Oder wir haben Bilder von der Ewigkeit, die dann irgendwie so rein seelisch wulchig sind und dann wundern wir uns, dass unsere Mitmenschen die Vorstellung von Ewigkeit gar nicht so spannend finden und finde ja, nein, wenn das seine Ewigkeit ist, dann will ich nicht her, weil wir eben ein Teil vom Menschsein auf der Strecke gelassen haben. Also, Zwischenfazit, der Versuch, die Frage, was ist der Mensch, zu beantworten mit Leib, Seele und Geist, ist einerseits hilfreich, aber es gibt auch Gefahren, so das einseitige Auftrennen. Aber eben, es ist schon gut. Leib, Seele und Geist ist jetzt nicht einfach ein Konzept von den Griechen, wo nichts mit uns zu tun hat. Es hat auch positive Eingänge in die Bibel gefunden. 1. Thessalonicher Brief zum Beispiel. Das heisst, ihr selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch völlig und vollständig. Möge euren Geist und eure Seele und Leib untadelig bewahrt werden bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Leib, Seele und Geist, alle zusammen sollen untadelig bewahrt werden. Alle zusammen sind genau gleich wichtig, dass wir bereit sind für die Wiederkunft von Jesus. Das entspricht viel eher einem biblischen Menschenbild, einem Menschenbild aus dem Alten Testament. Übrigens vom Bewahrtwerden vom Leib. Die ersten Christen, ganz am Anfang, die hatten die Probleme noch nicht gehabt, dass der Leib abgewertet wurde auf Kosten des anderen. Für die war klar, der Körper ist genauso wichtig und wir erwarten eine körperliche Auferstehung. Das sehen wir an einer unerwarteten Stelle, nämlich daran, dass die Christen Verfolger am Anfang gefunden haben, wenn sie tot sind, dann verbrennen wir sie noch. Weil das ist ein Zeichen mit den Christen. Wir können ihnen nicht Angst machen mit dem Tod, weil sie an die Auferstehung glauben. Aber dann verbrennen wir ihren Körper, dass sie keine Hoffnung mehr auf die Auferstehung haben können. Das war so die Logik der Christenverfolger. Hat leider auch nichts, zum Glück auch nichts genützt, weil den Christen damals ist bewusst war, der Körper ist zwar ein Teil bei der Auferstehung, aber die Auferstehung ist nicht davon abhängig, dass da noch ein intakter Körper ist, der auferstehen kann. Aber die Episode aus der Christenverfolgung zeigt uns, die hatten damals kein Problem damit, den Körper abzuwerten. Zum Herzschauen, was ist der Mensch? Jetzt gerade, weil Leib, Seele und Geist nicht alle Fragen gut beantworten kann, hilft der Blick ins Alte Testament. Und ich habe vorher gesagt, die griechische Sprache, die ist so klar beschreibend. Das ist so eine Stärke von der griechischen Sprache. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass das Alte Testament nicht auf Griechisch, sondern auf Hebräisch ist geschrieben wurde. Das ist ganz eine andere Sprache. Hebräisch ist viel eine bildhaftere Sprache. Eine, die Begriffe nicht so klar aufklärt, das ist das und das ist das, sondern mehr verbindet. Und der Begriff ist wie, beinhaltet oft ganz vieles, wo wir als griechisch denkend prägte Menschen als unterschiedlich würden empfinden. Es ist viel mehr eine Sprache, die Geschichten erzählt. Und das Denken von der hebräischen Sprache und der Blick ins Alte Testament macht uns sehr deutlich, dass der Mensch eben eine Einheit ist, ein ganzheitliches Wesen. Der Mensch ist nicht ein Körper mit einer Seele, sondern der Mensch ist Leib, Seele und Geist, die untrennbar miteinander verbunden sind, was sich gegenseitig beeinflussen. Ist man sich heutzutage ja wieder bewusst. Man redet von psychosomatischen Schmerzen, also Schmerzen, die psychisches Leiden körperlich auslöst. Oder umgekehrt, wenn es meinem Körper nicht gut geht, geht es mir auch psychisch weniger gut. Die Zusammenhänge sind einem heute wieder bewusster, ist für das Alte Testament schon immer klar gewesen. Der Mensch ist eine Einheit. Um das zu verstehen, schauen wir einfach zwei von diesen Schlüsselbegriffen, also Seele und Geist, auf Hebräisch an. Das wird uns ein bisschen etwas davon zeigen. Das ist Nefesh, das hebräische Wort für Seele, grundsätzlich mal. Nefesh bedeutet aber auch Leben, ganz allgemein. Und Nefesh bedeutet auch Kehle. Also das Körperteil, das Gurgeli. Und das macht uns deutlich, das Wort für Seele ist gleichzeitig das Wort für ein Körperteil. Also Leib und Seele gehören offensichtlich untrennbar zusammen. Und es ist auch kein Zufall, dass das Wort für Leben oder für Seele gerade an der Kehle festgemacht wird. Ich vermute, dass es zuerst Kehle bedeutet hat und auch die anderen Bedeutungen dazugekommen sind. Weil dort, wo Gott Menschen geschaffen hat, da hat er ja den Körper vom Menschen geschaffen. Da könnte man sagen, jetzt ist er fertig, hat bei den Tieren auch funktioniert. Und dann kommt der Moment, wo Gott ihm sein Lebensatem einhaucht. Und erst durch Gottes Lebensatem wird der Mensch zu lebendigem Leben. Also der Atem, das Körperteil, das man damit schnauft, Kehle, symbolisiert das Leben, symbolisiert die Seele des Menschen. Dass der Mensch erst durch Gottes Lebensatem effektiv zum Mensch wird, zum lebendigen Leben wird, das zeigt auch, dass wir Menschen nicht unabhängig von Gott existieren können. Wir sind nicht einfach unabhängige Wesen auf die Erde gerührt und jetzt schauen, was sie machen, sondern wir sind abhängig von Gottes Lebensatem. Erst durch sein Leben leben wir. Also Kehl und Seel, das gleiche Wort, Leib und Seel gehören zusammen. Das zweite Wort ist Geist, Ruach, das Wort für Geist. Ruach bedeutet auch Atem oder Wind oder eben Geist. In Bezug auf den Menschen ist Ruach auch die Lebenskraft oder so das Gemüt vom Menschen, die Willenskraft. Und wieder, das passt gut, der Atem ist ja das, was wir leben durch die Nefesh, durch unsere Kehle, Schnaufen. Das ist da ganz eng verbunden, kann auch nicht so sauber aufgelehnt werden zwischen diesen beiden. Und was auffällt, ist, das Wort Ruach kommt in der Bibel oft vor, aber öfter, dort wo es Geist bedeutet, öfter in Bezug auf Gottes Geist, in Bezug auf Gott, als in Bezug auf einen menschlichen Geist. Also Ruach ist zuerst mal Gottes Geist und dann erst auch der menschliche Geist. Und ich finde es ganz erstaunlich, dass Gott das gleiche Wort verwendet für seinen Geist, für den Heiligen Geist, wie er für unseren menschlichen Geist verwendet. Da kommt wieder etwas von dieser Ehre, von dieser Würde vom Menschen, die wir im Psalm 8 gesehen haben, zum Ausdruck. Er ist wenig geringer als Gott. Wir Menschen sind geschaffen als ganzheitliche Wesen. Ich probiere es mal so zu formulieren. Am Anfang habe ich gesagt, das mit Seele und Geist ist manchmal schwierig zum Auseinanderhaben. Ich finde es auch nicht so wichtig, um es auseinanderzuhaben. Das ist die Frage für Theorie. Leben müssen wir in der Praxis. Darum probiere ich es mal so. Ich würde sagen, der Mensch ist ein Wesen, wo es Leib und Seele besteht. Also jetzt nur zwei von diesen drei. Wir sind, und die sind wie unterschiedliche Ausdrucksformen vom Gleichen. Mein Leib ist Mensch, meine Seele ist Mensch, miteinander bin ich. Miteinander werde ich ganz zum Mensch. Wir sind Leib und Seele und wir sind geschaffen für die geistliche Beziehung. Hier kommt jetzt der dritte zum Punkt. Wir sind geschaffen für die geistliche Beziehung zu Gott. Also Leib und Seele ist da und der Geist muss gleich reinkommen. Du kannst wie sagen, jetzt bildlich gesprochen, wir haben in uns ein Loch, eine Lücke, wo nur durch Gottes Geist ausgefüllt werden kann. Das ist der Platz vom Geist. Aber der ist nicht automatisch da. Leib und Seele ist immer da. Das Geistliche kann verschieden gefüllt werden. Aber geschaffen sind wir für die ganzheitliche Beziehung zu Gott. Wenn wir die aber nicht mit Gottes Geist füllen, die Lücke, dann werden andere Geister da sein. Das meine ich jetzt nicht, oder ja, nur zum Teil, das kann jetzt, wenn ich sage, wenn Gottes Geist nicht da ist, dann sind andere Geister da, das kann ein bisschen dämonisch tönen. Das kann, meine ich aber nicht mal zwingend nur so. Wir können ja mit anderen ganz greifbaren Geistern die Leerstelle in uns füllen, wo Gottes Geist hergehört. Sagen wir den Konsumgeist oder den Sportsgeist. Damit sage ich nicht, dass der Sport schlecht wäre oder Konsum. Aber ich sollte wahrscheinlich sogar mehr Sport machen, aber das ist ein anderes Thema. Das wäre das Thema für mein Leib. Aber wenn wir die Sachen an die Stelle tun, wo Gott hergehört, dann ist es schlecht. Oder wenn wir andere Menschen, Beziehungen, Freundschaften, Ehe, an die Stelle tun, wo Gottes Geist hergehört, dann tun wir uns und dem Gegenüber keinen Gefallen damit. Also da ist die Leerstelle in uns, die mit Gottes Geist gefüllt werden muss. Aber wir füllen sie nicht immer mit Gottes Geist, können auch andere Sachen sein. Irgendetwas ist da und je nachdem, was die Stelle füllt, wird es uns beeinflussen zum Guten oder zum Schlechten. Manchmal merken wir auch, dass wir grundsätzlich Gottes Geist in uns tragen, aber dass es Räume in unserem Lebenshaus gibt, die von anderen Geistern bewohnt werden. Dann ist es mal Zeit, Zimmer für Zimmer in unserem Lebenshaus, bildlich gesprochen, aufzuräumen und Gott auch in diese Räume reinzulassen. So viel zur Theorie. Danke, dass ihr bis da seid mit mir geblieben. Das ist jetzt mal so der Grundgedanke. Jetzt zum Schluss einfach noch ein paar Stichworte. Weil ich glaube, Theorie ist eigentlich der weniger wichtige Teil, auch wenn ich jetzt mehr Zeit habe gebraucht für dich. Letztendlich müssen wir nicht über unser Leben nachdenken, sondern wir müssen unser Leben leben. Und es ist unsere Aufgabe als Christen, dass wir den Menschen um uns herum vorleben, wie ein menschenwürdiges Leben aussieht. Einfach durch das, dass wir genährt aus Gott ein menschenwürdiges, ein ganzheitliches Leben können leben und durch das können Vorbilder leichter sein in die Gesellschaft hinein, durch das, dass wir unser Leben vom Guten prägen lassen. Ich glaube, ein paar praktische Gedanken, was könnte das heissen, ein menschenwürdiges Leben vorleben in dieser Zeit, in dieser Gesellschaft, wo wir jetzt drinnen leben, in diesen Herausforderungen, wo wir drinnen stehen. Ich habe einfach ein paar benannt. Es gibt sicher auch andere. Ich gehe in diesen Fragen auch nicht mega in die Tiefe. Nehmt einfach die Gedankenanregungen mit, die für euch wichtig ist. Ein Thema, wo die Frage nach dem Menschsein aktuell ganz stark betrifft, wo man in den Medien, auch in der Fachliteratur, in der theologischen Literatur, aber auch in den Stammtischgesprächen immer wieder draufstossen kann und wo die Frage stellt, was ist denn Menschsein noch, ist das Thema künstliche Intelligenz. Weil je mehr sich die künstliche Intelligenz weiterentwickelt, desto mehr steht die Frage im Raum, was ist denn der Mensch noch, was unterscheidet der Mensch noch von diesen Maschinen, von diesen Chatbots oder Robotern, von diesen scheinbar denkenden Datenmengen. Die einen sagen, ja ganz klar, der Mensch ist natürlich der künstlichen Intelligenz bei weitem überlegen und dann kann man Beispiele anführen, sei das Kunst, sei das Sozialität, also Beziehungen, sei das Empathie, Emotionen, wo KI nicht oder höchstens kann simulieren. Andere sagen, der Mensch ist schon lange überholt. KI ist uns schon lange voraus, der Mensch ist ein Auslaufmodell von der Weltgeschichte, KI wird übernehmen. Und das ist jetzt nicht dahin fantasiert, es gibt Leute, die das mit Ernst so verfolgen und in diese Richtung denken und glauben. Und das kann man auch gut begründen, all die Argumente, die genannt werden, wo dass der Mensch der KI überlegen ist, kann schon jetzt die KI vieles relativ gut simulieren. Und so wie die Entwicklung jetzt gelandet ist, wenn sie in diesem Tempo weitergeht, dann werden die Fragen zunehmend kommen. Was ist der Mensch noch gegenüber diesen Maschinen, die scheinbar so menschlich ist oder Sachen auch schon besser kann als wir? Was ist der Mensch? Also ihr merkt an dieser Frage schon, das ist eine Frage, die uns wird beschäftigen in den nächsten Jahrzehnten. Und ich glaube, für mich ganz entscheidend ist, wir müssen nicht in Wettbewerb treten mit der künstlichen Intelligenz. Wir müssen nicht sagen, aber schau, wir Menschen können das, sei es im Thema Beziehung oder Kunst oder eben Gefühl und Empathie. Das kann KI nicht, weil in ganz vielen entwickelt sich KI unglaublich schnell, dass gewisse Antworten, die wir jetzt sagen, das können wir, das kann die Maschine noch nicht, sich ganz schnell kann verändern. Wir müssen nicht in Wettbewerb treten, sondern uns muss bewusst sein, dass wir auf ganz einem anderen Boden stehen. Egal, was die Maschine kann, der Mensch ist etwas anderes. Wo ähnliche Sachen kann, oder die Maschine kann ähnliche Sachen wie wir Menschen. Aber der Mensch ist etwas anderes. Leib und Seele kann KI mittlerweile vieles recht gut simulieren, aber das mit der Gottesbeziehung, dass wir auf Gott aus angelegt sind, auf seine Gegenwart hin geschaffen sind, das ist etwas, wo KI weder simulieren noch verstehen kann. Sie kann darüber reden, aber verstehen nicht. Und das ist der Punkt, was Menschsein ausmacht, also die Frage, mit welchem Geist fühle ich mich, das ist der Punkt, wo wir ganz anders sind als KI und darum sage ich, wir müssen nicht in einen Wettbewerb treten, sondern uns bewusst sein, dass wir ganz etwas anderes sind. Und zwar nicht wegen dem, was ich kann. Ich bin nicht Mensch wegen dem, was ich kann. Ich bin Mensch wegen dem, was mich zum Mensch gemacht hat. Ich bin Mensch wegen Gott, der mich geschaffen hat als Mensch. Und so bin ich in der Abhängigkeit von ihm Mensch und nicht im Wettbewerb mit der künstlichen Intelligenz. Und wenn wir hier die Antwort leben, was heisst Mensch sein, wenn wir in dieser Antwort stark sein, dass uns KI nicht verunsichern muss, dann gebe ich die Antwort, die ich auf so viele Fragen als Christ gebe, wenn du dort stark werden willst, dann musst du deine Gottesbeziehung pflegen. Gott nach sein, dass die Gegenwart Gottes leben, dich von Gott prägen. Und wenn Gott ganz nach in deinem Herzen drin ist und du nach an seinem Herz, dann wird dich die Frage nach KI und was ist Menschsein an dieser Stelle nicht müssen verunsichern. Also Gottes Beziehung pflegen ist wirklich der Schlüssel um unser Menschsein zu leben. Gott nach sein. Genau. Das andere Stichwort ist ganz anders, das habe ich auch schon erwähnt, weil zwar KI und Sexualität wird auch vermischt. Das Thema Sexualität, was ist der Mensch in Bezug auf Sexualität? Zwei Sachen, die uns als Gesellschaft begegnen. Das eine ist, der Körper bestimmt über die Sexualität. Das wäre so vom Freud ausgehend. Letztendlich ist die Folge, mein Körper hat jetzt Lust auf etwas und wenn der Körper da ist, der bestimmt, dann habe ich auch das Recht, mir das zu nehmen, wo ich Lust habe darauf. Das wäre die körperdominierte Variante. Und wenn wir jetzt merken, ich meine, ich habe das Recht, mir immer zu nehmen, was ich Lust habe darauf, dann ist es immer auf Kosten von jemand anderem. Also sehr eine ungesunde Form Sexualität zu leben, die nur vom Körper bestimmt ist. Die andere Seite ist eine Sexualität, die nur von meinem Gefühl bestimmt ist. Da sehen wir eine andere Herausforderung, eines, was man in der Gesellschaft oft sieht, ist, ich fühle mich nicht als das, was mein Körper vorgibt zu sein, aber das Gefühl hat Recht, also muss ich zum Beispiel den Körper verändern oder muss ich mich von meinem Gefühl, von meiner gefühlten Identität leiten. Antwort auch hier, ich bin nicht Leib und ich bin nicht Seele, sondern ich bin Leib und Seele, beides zusammen. Und wir müssen beides zusammen haben. Und die Frage ist ja, was bestimmt? Was gibt mir Identität? Gibt mir mein Körper, mein körperliches Empfinden, Identität als Mensch? Oder gibt mir mein gefühltes Empfinden, Identität als Mensch? Und ich glaube, immer wenn es nur eins von beiden ist, gehen wir ganz in eine schwierige Ecke hin. Und ich gebe die gleiche Antwort wie vorhin. Unsere Identität letztendlich kommt von Gott, der uns zu Menschen gemacht hat. Und von Gott, der Liebe und Seele zusammen hat. Und von Gott, der uns so liebevoll zuspricht, wenn wir gegen die Lust vom Körper manchmal leben müssen. Oder der uns liebevoll zuspricht, wenn die Seele das Gefühl etwas anderes empfindet, als was jetzt gerade körperliche Realität ist. Aber die Identität kommt von Gott her und er hebt die beiden Sachen zusammen. Grosses Thema, ganz wenige Sätze, könnte man lang noch weiterdenken, müssen wir heute nicht. Weiteres grosses Thema, ich merke, ich habe die grossen Kühlen mitgenommen. Klimawandel. Ist der Mensch Zerstörer von der Schöpfung oder ist der Mensch Klone von der Schöpfung? Was ist der Mensch? Es gibt genug Menschen, die heute sagen, es wäre besser für die Natur, für die Welt, wenn der Mensch nicht mehr da wäre. Wir sind die, die es kaputt machen. Wir sind die, die es ausbeuten. Besser keine Kinder haben, Kinder machen den Planeten kaputt. Geht auch in die Richtung, wo ich bei der KI erwählt habe. Der Mensch ist ein Auslaufmodell von der Weltgeschichte. Das wird anders kommen, wo die Welt wird weiter prägen. Was ist der Mensch? Der Mensch ist gleichzeitig Teil der Schöpfung, Teil dieser Natur, aber durch Gott auch Teil des Schöpfers. Als Mensch haben wir Verantwortung, die Welt zu schützen, die Welt, der Welt Sorge zu haben, Gottes gute Schöpfung nicht kaputt zu machen. Das weiss jedes Kind. Wenn ich eine Lego-Burg gebaut habe, der andere krampelt drauf rum, ist das blöd. Aber wir verstehen nicht, dass Gott es blöd findet, wenn wir auf seine Schöpfung rumtrampeln. Also können wir von den Kindern viel lernen. Wir haben eine Verantwortung, dieser Welt Sorge zu haben, die Welt zu schützen. Aber wir sind nicht unter der Schöpfung und der Mensch ist das Problem, so ein Krebsgeschwür, das wir uns aus der Welt rausschneiden, für dass es der Erde wieder gut geht. Es ist nicht so, dass die Erde besser dran wäre, wenn der Mensch nicht mehr da wäre. Mit Gott, durch Gott, mit Gott in uns, sind wir Teil vom Schöpfer. Also wir stehen nicht unter, sondern über der Schöpfung. Und das ist jetzt aber nicht das Vorrecht zum Ausnutzen, sondern die Verantwortung, gut weiterzuschaffen, was Gott angefangen hat. Gott hat den Menschen den Auftrag gegeben, die Welt zu bebauen, Kultur zu entwickeln, die Welt zu nutzen, weiterzumachen, aus dem Garten eine Stadt zu bauen, aber eine schöne Stadt bitte, nicht was wir zum Teil in der Welt sehen. Wir haben eine heilige Verantwortung über diese Schöpfung. Wir stehen nicht darunter, aber wir sind verantwortlich dafür. Und da könnte man viel mehr dazu sagen. Als letztes Beispiel, Stichwort Zukunft. Gibt es Zukunft und Hoffnung? Der meint der Landler, stell schon ein bisschen angeklungen. Gehen wir hier in eine glorreiche Zukunft. Der Mensch erobert das Weltall, wohnt bald auf dem Mars und wird ewig leben, Krebs wird besiegt, was auch immer alles. Oder sind wir dem Untergang geweiht? Was ist der Mensch? Wieder, weder noch. Es geht nicht darum, den Mars zu erobern und alles im Griff zu haben und ewig zu leben. Aber es geht auch nicht darum, hoffnungslos den Untergang zu besingen. Unsere Zukunft, ich weiss, es ist langweilig, wenn ich immer das Gleiche sage. Unsere Zukunft ist Gottes Gegenwart. Und unsere Gegenwart ist Gottes Gegenwart. Und weil Gottes Gegenwart unser Ziel ist, gibt es immer Hoffnung. Immer. Weil Gott ist schon da. Und ja, gewisse Sachen laufen schwierig. In gewissen Bereichen ist es schwierig, Hoffnung zu haben, was auch immer. Aber wir können, wir dürfen Menschen mit Hoffnung sein, gerade weil wir Menschen sind, gerade weil Gottes Gegenwart uns ausmacht. Weil unsere Zukunft in Gott liegt. Und ihr merkt, das sind grosse Themen, die uns als Menschen heute beschäftigen und wir Christen hätten Antworten auf die Fragen. Nicht in Theorie, sondern in dem, dass wir hoffnungsvoll leben, in dem, dass wir verantwortungsvoll leben, in dem, dass wir weise mit diesen, ich meine, es ist ja grossartig, dass Menschen so etwas wie künstliche Intelligenz können schaffen. Jetzt müssten wir so noch schaffen, weise damit umzugehen. Das wäre unsere Verantwortung. Nicht Angst davor. Also wir Christen haben die Aufgabe, der Menschheit das Menschsein vorzuleben. Was ist der Mensch? Der Mensch ist das faszinierende Geschöpf von Gott, das er für die Beziehung mit sich selber geschafft hat. Wo kann dreckige Hände bekommen und etwas erschaffen dafür, wo einander Trost spenden und lachen miteinander. Was ist der Mensch? Der Mensch ist gegenüber Gottes, Kinder Gottes. Ihm verdanken wir unser Menschsein und ihm schulden wir unser Menschsein. Und ich finde, Menschsein ist wunderbar. Danke, Jesus, dass wir Menschen dürfen sein. Vielleicht hast du jetzt aber an der einen oder anderen Stelle auch gemerkt, dass du leidest an deinem Menschsein. Dass es Bereiche in deinem Leben gibt, die nicht von Gottes Geist erfüllt sind. Dass du selber musst heil werden in deinem Menschsein, für das es anderen auch kannst vorleben. Falls ja, ist das jetzt eine Einladung an dich. Wir starten jetzt in einer Anbetungszeit, bevor wir das Abendmahl feiern miteinander. Und während dieser Anbetungszeit werden Rita, Daniela Sommer und ich hinten parat stehen, um mit dir und für dich beten, mit dir auf Gott hören, was er dir als Mensch zusprechen möchte. Gerne auch, wenn du merkst, dass du Heilung brauchst für dein Leib, Zuspruch für deine Seele, Erfüllung mit Gottes Geist. Kommt ungeniert hindern und lasst ein bisschen beschenken von Gott. Ich bete und dann steigen wir hier in die Lobpreiszeit. Oh Jesus, danke. Danke, dass du uns Menschen geschaffen hast. So wunderbar und doch so vergänglich. Danke, dass du uns Würde zusprichst, mit deiner Liebe, mit deiner Gegenwart, dass wir aus dir dürfen leben, aus dir dürfen sein. Und ich bitte dich, sprich uns deine Gegenwart ganz konkret in unser Leben, in unsere Situationen, in unsere Nöte, in unsere Freude. Sei du da. Erfüll du unser Leben mit Leben, zu deiner Ehre. Und lass uns leben als Licht für die Gesellschaft, wo Mensch sein vorlebt und wo dich braucht. Amen.